Wir können PFAS nicht vermeiden und wir können PFAS nicht ausweichen. Die Journalisten fragen immer gerne, Herr Weyand, können Sie mir denn sagen, was ich da tun kann? Da habe ich gesagt, das Erste, was Sie tun können, nichts mehr essen. Das Zweite, was Sie tun können, nicht mehr atmen. Und dann vielleicht auch nichts mehr trinken. Das heißt, weder essen, noch trinken, noch atmen. So. Und dann vielleicht auch und keine PFAS-haltigen Klamotten tragen, die direkt auf der Haut liegen, weil über die Haut werden auch solche Stoffe aufgenommen. Ja. Das heißt, wenn man sich das anschaut, dann bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich der Ausstieg. Der Ausstieg aus der PFAS-Nutzung, um diese Toxizität für den menschlichen Körper, für den Menschen zu vermeiden.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
So, wir sind bei einer weiteren Sonderfolge der IFAD, der Weltleitmesse für Umwelttechnologie, sind im schönen München. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Martin Weyand. Martin ist Hauptgeschäftsführer für Wasser und Abwasser des BDEW. Die meisten Hörer werden den Verband kennen, einen ganz großen Bundesverband für Energiewirtschaft und ganz wichtig für Wasserwirtschaft. Schafft es also immer wieder, die Interessen beider Gruppierungen und beider Felder der Daseinsvorsorge zusammenzubringen. Wir sitzen heute hier, haben uns ein bisschen zurückgezogen und ich freue mich, Martin, dass du Zeit gefunden hast, um mit mir hier zu sprechen.
Gerne.
Martin, die IFAD ist 60 jetzt geworden. Große Feier wird morgen sein. Wie viele IFADs hast du schon mitgemacht? Waren die anders damals?
Also ich kann jetzt gar nicht mehr erzählen, wie viele IFADs ich schon mitgemacht habe. Unterbrochen wurde das ja durch die Corona-Zeit. Und bemerkenswert ist, das wurde ja von dem Vorstandsvorsitzenden der IFAD auch hier an der Messe gesagt, die IFAD hat sich nach der Corona-Zeit ganz toll erholt. Sie ist größer und umfangreicher geworden als vorher. Die Marke hat sich gehalten und arrondiert und sogar ist gewachsen, also auch international. Also ich glaube, die IFAD hat sich in der Struktur, also was Themen angeht, was die Entwicklung von entsprechenden Formaten angeht, weiterentwickelt. Und insoweit ist das, glaube ich, für Deutschland eine gute Sache, dass wir die IFAD haben als internationalen Drehpunkt und Treffpunkt für die Wasserbranche, für die Entsorgungsbranche, für die Kreislaufwirtschaft. Ja, also ich empfinde das positiv und insoweit, glaube ich, ist es wichtig, dass man hier auch zeigt, dass wir da sind und dass die Deutschen hier Technologie anbieten, dass die Deutschen was zu bieten haben und dass wir in der Lage sind, auch gute Gäste zu sein.
Hast du den Eindruck, dass sich technologisch da viel verändert hat in der letzten Zeit? Ich meine, wir kommen ja noch zu ein, zwei so Spezialthemen, aber sind die Aussteller noch dieselben oder hat es einen Switch gegeben?
Ich glaube, dass es sind viele noch die gleichen, aber es sind noch neue hinzugekommen. Thema Digitalisierung hat vieles verändert. In der Umwelttechnologie ist, glaube ich, sehr viel Fortschritt erreicht worden. Und die Technologie treibt damit auch die Systeme an, die Lösungen an. Aber natürlich für uns auch wichtig ist, dass die Systeme wirtschaftlich einsetzbar waren, weil wir müssen da einsetzbar waren und sind. Weil wir als Verband, der die wirtschaftlichen, rechtlichen Interessen im Blick hat, auch dafür sorgen müssen, dass Technologie bezahlbar bleibt und dass Gebühren und Wasserpreise bezahlbar bleiben für die Menschen, weil sie eben mit das wichtigste Gut im Rahmen der Daseinsvorsorge darstellen.
Mhm. Also ich habe, glaube ich, 4 IFADs jetzt mitgemacht. Bei einer bin ich ausgefallen, weil ich einen Tag vorher tatsächlich Corona hatte. Ist mir jetzt letztens erst wieder eingefallen. War schon alles geplant und dann musste ich dann doch zu Hause bleiben. Aber bei der letzten war ich dabei und ich habe so den Eindruck, es ist und bleibt eine Technikmesse, aber es ist politischer geworden, kann das sein? Wir hatten gestern die Umweltkommissarin da, Jessica Roswall, hatten den Umweltminister da, die bayerischen, die Landesminister sind immer da, aber es ist schon relativ präsent hier alles in der Politik.
Ja, der Bundesumweltminister, der ist schon immer präsent gewesen hier in München. Jessica Roswall, die Europäische Kommission, glaube ich, war ab und zu mal da. Aber es stimmt, die Ansprache der Politik ist besser geworden. Das entspricht auch der Größe der Messe, also das ist gut. Und Carsten Schneider ist ja auch bei uns am Stand gewesen, hat sich erkundigt über aktuelle Entwicklungen. Ich glaube, dass wir ein gutes Verhältnis haben, auch zum Bundesumweltminister, auch zu dem Ressort. Und dass wir versuchen, eben im Rahmen der Themen, der breiten Themen, die das Ressort zu bespielen hat, auch gute Lösungsvorschläge vorzubringen, die insgesamt die Wasserwirtschaft voranbringen, aber auch Lösungen im technologischen Bereich mit beinhalten. Also, ich glaube, dass der Minister interessiert ist und hat auch interessierte Fragen gestellt.
Er war ja lange bei uns am Stand, fand ich gut. Ihr habt ja auch anregend gesprochen. Kannst du ein, zwei Dinge nennen, über die du gerade mit ihm im Austausch bist dazu?
Ja, das sind ja auch keine Geheimnisse. Ja. Also wir diskutieren intensiv, wie soll es weitergehen mit dem Phosphorrecycling. Wir haben die Klärschlammverordnung, die Verbrennung und dann letztendlich das Phosphorrecycling. Und wir müssen halt schauen, dass wir dieses Henne-Ei-Problem lösen zwischen der Tatsache, dass wir im Aufbau der Technologie sind, dass investiert werden muss, dass auf der anderen Seite aber auch von den Abwasserbetrieben bekundet werden muss, dass sie ein Marktangebot haben wollen, damit so das Henne-Ei-Problem gelöst wird und damit die unterstützt werden, die auch investieren. Also das ist wichtig, dass diejenigen, die investieren, kann es Trended Investments produzieren und ermutigt werden, ihre Kapazitäten auszubauen. Und da versuchen wir eben gemeinschaftlich mit Lösungen für diese Frage eine auch kosteneffiziente Lösung zu finden, die dieses Thema voranbringt. Und wir haben heute ja nochmal eine Studie vorgestellt, gerade eben, die das Thema auch nochmal Marktfähigkeit von Phosphorrecyclaten aufgreift. Das heißt, das ist die erste Studie, die sagt, wir brauchen eine Art Marktmodell für den Handel von Phosphor, in dem Rezyklate, die da sind, aufgenommen werden müssen im Rahmen einer Quote, europäische Quote am besten, damit sie marktfähig ist und konkurrieren kann, denn ohne eine solche Quote werden wir nicht konkurrenzfähig sein beim Phosphor. Und was halt wichtig ist an diesem Thema auch, dass wir eine eigene Ressource haben, dass wir also sozusagen hier auf eigene Ressourcen in Europa zurückgreifen können, in Deutschland zurückgreifen können, dass wir nicht abhängig sind von Importen, die gleichzeitig noch in prekären Situationen gewonnen werden, wie zum Beispiel im Atlasgebirge in Marokko.
Stand jetzt ist das so.
Das ist eben aus meiner Sicht auch ein wichtiger Aspekt, der die Kreislaufwirtschaft, deswegen ja auch hohes Interesse von Jessica Roswall, weil das spielt ein in die Kreislaufwirtschaftsstrategie der Europäischen Kommission. Und ich glaube, da können wir als Abwasserbetriebe einen guten Beitrag leisten und ja, das gut nach vorne bringen.
Vielleicht für die, die das Thema nicht so kennen, das ist ja eine Pflicht, die ist schon relativ lange bekannt. Ist jetzt also kein ganz neues Thema. Und 2029 soll im Grunde die Pflicht scharf geschaltet werden, stand jetzt. Und gab Diskussionen darüber, ob man das schafft oder nicht schafft und verschieben soll. Da gibt's aber auch eine klare Aussage des Umweltministers jetzt, ne?
Ja, ich glaube, er hat ganz klar gesagt, wir werden nicht für alles immer zeitbezogen die Lösungen haben. Also es wird vielleicht Kapazitätsprobleme geben oder auch Mengenprobleme geben. Auf der anderen Seite entbindet uns das nicht von der Verpflichtung, jetzt Lösungen voranzubringen. Und das ist, glaube ich, sein wichtigster Punkt. Wir können nicht stehen bleiben. Auf der einen Seite haben wir genügend Zeit gehabt, auf der anderen Seite ist zu wenig Zeit. Also beides stimmt.
Aber jetzt ist zu wenig Zeit.
Aber gleichzeitig heißt das ja nicht, dass wir jetzt irgendwie uns zurücklehnen und sagen, wir tun gar nichts, sondern wir müssen unser Bestes tun jetzt, da für die Branche minimalinvasive, kosteneffiziente Lösungen voranzubringen. Aber wir müssen ja natürlich auch dafür sorgen, dass Investitionen sich lohnen. Und das versuchen wir gemeinsam mit dem Umweltministerium voranzubringen, mit den Ländern. Und das ist nicht immer friktionsfrei, weil wir haben bei 6.000 Abwasserbetrieben in Deutschland oder 8.000 Abwasserbetrieben in Deutschland natürlich eine große Vielfalt, ein Klein, Groß, Mittel. Also da gibt es eine sehr große Diskrepanz. Auf der anderen Seite, es müssen auch welche vorangehen, um Lösungen technologisch vorzuprägen. Und dafür setzen wir uns ein, dass wir hier Möglichkeiten nach vorne bringen und gemeinschaftlich mit der Branche diskutieren.
Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass ein sinnvolles Ziel gesetzt wird und dann eine Technologie dafür gesucht und dass man eben jetzt überlegen muss, wie man so einen Markt hochläuft. Ist ja eigentlich oft so, dass das neue Produkt erstmal ein bisschen Unterstützung braucht und dass man aber auch durchaus einen politischen Willen braucht und den halten muss, damit die größeren Player investieren, ne?
Genau so ist es. Also es gibt ja viele Beispiele für den Markthochlauf von Technologien. Also bekannt ist das Photovoltaik-Hochlauf, ja, also mit der Unterstützung durch das Erneuerbare Energiengesetz. Aber es bleibt einfach eine wichtige Aufgabe, wenn wir das ernst nehmen, dass wir dieses Thema auch ordentlich betreuen und auch unsere Aufmerksamkeit widmen. Und unsere Aufgabe als BDW ist halt, eine gute Lösung zu moderieren zwischen den verschiedenen Interessen, die da sind, und gleichzeitig zu schauen, dass es aber vorangeht.
Jetzt haben wir auf der Abwasserseite relativ viel im Moment, ist so mein Eindruck. Das ist ja, klar ist das ein Wasserkreislauf, aber wir trennen ja schon immer gedanklich ein Stück weit. Und auf der Abwasserseite ist jetzt das große Thema Phosphorrecycling und parallel die ganze Frage vierte Reinigungsstufe. Karl, wer finanziert's? Also die ganz große Kelle, Europa hat da was gesetzt und jetzt überholt uns so ein bisschen die Weltlage, kann das sein?
Ja und nein. Also natürlich, wir kämpfen zurzeit auf zwei Ebenen, auf der europäischen Ebene, damit die Richtlinie erhalten bleibt und die Kommission akzeptiert, dass eben diese Regelungen richtig und wichtig sind zur Finanzierung. Ansonsten hätten wir ja das Problem, dass wir das den Bürgerinnen und Bürgern aufbürden müssten. Und dann kann ich nur sagen, dann reden wir von Preissteigerungen, von Gebührensteigerungen, die vielleicht bei 35% oder mehr sein könnten. Also das ist kein Thema, das wir so einfach gehen lassen können. Und deswegen ist die verursachungsgerechte Finanzierung durch die pharmazeutische Industrie, durch die Kosmetikindustrie sachgerecht. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Und diese sachgerechte Lösung hat die Kommission umgesetzt über die Herstellerverantwortung.
Und die ja nicht neu ist, ne? Also wir sind ja hier bei der Kreislaufwirtschaft, die machen das ja schon
seit
Jahren.
Genau, die nicht neu ist, aber sie ist natürlich eine andere, es gibt eine andere Struktur. Wir haben es mit physischen Gütern zu tun bei der Kreislaufwirtschaft. Hier haben wir es mit Stoffen, mit Spurenstoffen zu tun, die sozusagen eliminiert und extrahiert werden müssen mit Technologien. Und da habe ich das physische Gut nicht in der Hand, ja, letztendlich in dem Sinne. Also das ist bei der Kreislaufwirtschaft anders gelagert, aber das System ist das gleiche. Und diese Systematik, die haben wir lange genug ausgearbeitet, die sich jetzt widerspiegelt in der Richtlinie, die ist auch sachgerecht. Und wir können auch eine solche Herstellerverantwortung kosteneffizient im Rahmen dieser Richtlinie umsetzen. Sind eben jetzt auch alle gefordert, auch die pharmazeutische Industrie, jetzt aus einer sozusagen Verweigerungshaltung in eine konstruktive Haltung hineinzugehen und zu sagen, ja, wir nutzen alle Potenziale, auch das Best-Practice-Potenziale, Effizienzpotenziale in der Frage, wie viele Anlagen sollen es denn sein, um dann hier eine kosteneffiziente Regelung zu finden, ne? Und das, glaube ich, ist wichtig zu wissen, man kann in der Richtlinie eine ganze Reihe gestalten, wenn man es möchte und wenn man mitmacht. Wer sich aber jetzt zurücklehnt und sagt, ich mache gar nichts oder ich will nur klagen oder und versuchen, die Richtlinie nochmal zu desavouieren, der wird eines Tages möglicherweise aufwachen und feststellen, dass in Deutschland eine nationale Umsetzung erfolgt ist und man nicht mitgewirkt hat. Und das ist, glaube ich, wichtig, hier nochmal zu sagen, wir sind bereit, als BDEW mit der pharmazeutischen Industrie gemeinschaftlich die Umsetzung zu gestalten. Also da sind wir also offen für eine gemeinsame Umsetzung, weil am Ende des Tages brauchen wir für Deutschland auch einen Konsens in der Umsetzung. Das ist immer wichtiger, ist wichtig, um das Thema voranzubringen. Und dafür stehen wir. Und gleichzeitig eben neben der europäischen Ebene läuft eben diese nationale Umsetzung. Bis Mitte nächsten Jahres muss das in nationales Recht umgesetzt sein.
Kommunalabwasserrahmenrichtlinie, das hat Karl.
Karl, genau.
Für die Kenner. Die muss umgesetzt werden jetzt.
Die muss umgesetzt werden. Dazu wird es mindestens zwei gesetzliche Regelungen geben. Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz, eine eigene Richtlinie, ein eigenes Gesetz für die Herstellerverantwortung, ja, zur Umsetzung. Vielleicht wird es noch weitere Regelungen geben. Aber das muss durch den Deutschen Bundestag. Und da müssen wir gucken, dass hier entsprechend gute Regelungen für die Branche, aber auch gemeinschaftlich mit der pharmazeutischen Industrie gefunden und gesucht werden. Und das machen wir auch in Gesprächen, mit dem Bundesumweltministerium.
Das ist schon ein spannender Vorgang. Also damit es zu sehen wird, deswegen habe ich gesagt, wir werden so ein bisschen überholt. Es wird ja jetzt oft so die Karte gespielt, der Industrie geht's ohnehin so schlecht und jetzt kommen auch noch solche Belastungen dazu. Das ist also schon so eine Rolle rückwärts, ne?
Ja, aber ich sag mal, das Problem ist ja, dass auch mit falschen Argumenten oder mit falschen Zahlen argumentiert wird. Man kann sagen, ja, wie sind denn die Zahlen? Das ist eine berechtigte Frage, aber sie sind auf jeden Fall nicht so, wie zum Beispiel jetzt durch Medicines for Europe dargelegt, ja. Weil dort werden alte Zahlen genommen, die ja auch gleichzeitig nicht berücksichtigen, wie die Schwellenwerte und die Umsetzungsmaßnahmen der Kommunalabwasserrichtlinie sind, nicht, was Deutschland vorgesehen hat in der nationalen Umsetzung. Und da wird mal so eben die pharmazeutische Industrie, werden immer die gesamten Kosten mal eben auf die pharmazeutische Industrie umgelegt, obwohl die Kosmetikindustrie auch einen Teil der Kosten zu zahlen hat. Da werden mal eben 100% der Kosten auf die pharmazeutische umgelegt, obwohl 20% ja von den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland bezahlt werden sollen. Also die Kosten, die hier angesetzt werden, sind bei weitem zu hoch. Die Schwellenwerte sind falsch angesetzt. Verpflichtend werden Anlagen reingenommen, die gar nicht verpflichtend sind. Und so kann man eben mit nicht umgehen. Und gleichzeitig wird gesagt, ja, die Medikamente stehen nicht zur Verfügung. Man muss ja auch sehen, es ist ja kein Merkmal von EPR, dass es noch gar nicht gibt, ja, dass wir einen Medikamentenmangel haben. Das heißt, wir haben ein Strukturproblem bei der Medikamentenproduktion, bei der sozusagen Margensituation, dass Medikamente nicht zur Verfügung stehen und Fiebermedikamente oder auch Krebsmedikamente stehen zum Teil nicht zur Verfügung. Und das ist eben kein Merkmal jetzt von EPR oder einer anderen Situation. Das liegt an der Struktur des Marktes im pharmazeutischen Bereich, der teilweise reguliert und nicht reguliert ist. Da werden ja Produkte in Deutschland produziert, aber in Deutschland nicht in den Handel gebracht, sondern ins Ausland verkauft. Ja. Und diese ganze, werden ja letztendlich auch nicht die Kosten offengelegt. Das heißt also, sie müssen es auch nicht, aber sie können sie auch gleichzeitig nicht behaupten, es sei anders. Also wir müssen ja, um das nachzuprüfen, mal die Marge der Generika-Industrie kennen. Ja, also wie ist deren Einkaufspreis, wie ist deren Menge, was ist deren Verkaufspreis? Es wird eben auch gar nicht gesagt, dass mindestens 26% der Generika über Over-the-Counter, also in der Apotheke oder freiem Markt verkauft wird. Für die gibt es ja keinen Preis-Cap, also keine Preisbeschränkung. Also wo man hinschaut, sind die Argumente eigentlich nicht stimmig und damit eben auch die Kostenbetrachtung nicht stimmig. Und das ist eben schon etwas, wo man sich fragen muss, auf welches Niveau will sich da die pharmazeutische Industrie begeben.
Okay.
Jeder hat das Recht, seine Lobbyaktivitäten zu entfalten, aber sie müssen auch irgendwo belastbar sein. Im Long Run müssen die Argumente belastbar sein. Das sehe ich hier nicht. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, wenn die Kommission daran festhält, die jetzigen Regelungen weiter umzusetzen. Und das ist das Entscheidende. Letztendlich muss die Kommission das entscheiden. Und wir setzen uns dafür ein, dass es in der jetzigen Regelung bleibt und gleichzeitig eine gute Umsetzung vorhanden ist.
Das ist schon interessant. Also ist schon meine Wahrnehmung. Es zeichnet dich schon aus, dass du dich auch ziemlich reinarbeitest in solche Branchen und solche Themen, die jetzt nicht die originär wasserwirtschaftlichen sind, ne? Also so eine Kosmetikindustrie oder Pharmaindustrie muss man ja auch verstehen. Das eine ist ja das, was der Wasserwirtschaftler kann, das andere ist ja wirklich dieses politische Spiel zu machen und die Argumente auszutauschen. Und da hast du ja die relativ große Gegner, so von den Branchen her, die du dann aber auch verstehst, finde ich. Das finde ich immer, das ist nicht selbstverständlich. Und dann nur so kann man ja auch auf Augenhöhe dann diskutieren mit den Leuten, ne? Lass mal auf das andere große Thema gehen, was ich jetzt auch hier auf der IFAD wahrnehme. PFAS. Vielleicht kannst du den Hörern kurz da oder erstmal ein paar Sätzen umreißen, worum es bei dem ganzen Thema geht. Wenn ich hier so rumgehe, nehme ich wahr, dass es Startups gibt oder Technologieunternehmen, die damit werben, dass sie PFAS destroyen können. Die einen sagen aufbereiten, die anderen destroyen. Also da wird ein riesen technologisches Thema offensichtlich technologisch bearbeitet. Worum geht's bei der ganzen Sache?
Ja, es geht erstmal darum, dass PFAS eben sogenannte Ewigkeitschemikalien sind, die sehr persistent sind. Das heißt, sie können im Prinzip, die zerlegen sich nicht, sie bleiben bestehen. Es gibt über 10.000 Stoffe in unterschiedlichsten Varianten und Größen der Moleküle. Es werden eingesetzt, das bekannteste ist immer die Teflonpfanne oder auch die Beschichtung von Jacken, aber sie werden überall eingesetzt, in der Automobilindustrie, in bestimmten Bereichen, im Medizinbereich. Und das Problem ist, dass diese Stoffe eben toxisch wirken auf den Menschen, letztendlich auf die Tiere, auf die Umwelt. Und da stellt sich die Frage, wie kann man dies ändern, wie kann man das machen? Das Problem ist, PFAS verbreiten sich ubiquitär, das heißt also sind überall, ja. Das heißt, diese Moleküle finden sich im Regen, in der Luft, überall. Ja, also kannst du gar nicht vermeiden. Du kannst auch
in den Alpen habe ich gelesen.
Du kannst auch die Aufnahme nicht vermeiden. Also und dann komme ich auch gleich, was hat das mit dem Trinkwasser zu tun? Komme ich gleich drauf. Das heißt, wenn du heute Morgen gefrühstückt hast, dann hast du schon deine Ration PFAS für den ganzen Monat oder fürs ganze Jahr aufgenommen, die du eigentlich, die du sonst per Trinkwasser aufnimmst. Ja, und das zeigt eben das Problem. Mehrere hundert Nanogramm PFAS nehmen wir jeden Tag auf über Nahrungsmittel. Ja, und wir nehmen nur ganz wenig eigentlich letztendlich übers Trinkwasser auf. Und deswegen lösen wir das Problem auch nicht, indem wir jetzt, und das ist entscheidend, immer weiter die Grenzwerte für PFAS bei Trinkwasser runtersenken würden, weil wir eben nichts an der toxischen Aufnahme durch Nahrungsmittel ändern können. Mhm. Das heißt, wir können PFAS nicht vermeiden und wir können PFAS nicht ausweichen.
Selbst wenn wir es könnten, aufzubereiten im Wasser.
Dann, was können, also Journalisten fragen immer gerne, Herr Weyand, können Sie mir denn sagen, was ich da tun kann? Da habe ich gesagt, das Erste, was Sie tun können, nichts mehr essen. Mhm. Das Zweite, was Sie tun können, nicht mehr atmen. Und dann vielleicht auch nichts mehr trinken.
Also so. Luft ist auch ein
Übertragungsweg. Luft ist auch ein Übertragungsweg. So, das heißt, weder essen, noch trinken, noch atmen. So. Und dann vielleicht auch und keine PFAS-haltigen Klamotten tragen, die direkt auf der Haut liegen, weil über die Haut werden auch solche Stoffe aufgenommen. Mhm. Ja, das heißt, wenn man sich das anschaut, dann bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich der Ausstieg. Der Ausstieg aus der PFAS-Nutzung, um diese Toxizität für den menschlichen Körper, für den Menschen zu vermeiden. Und da wir können aber auch nicht von heute auf morgen aussteigen. Es gibt wichtige Anwendungen.
Also Ausstieg vielleicht nochmal heißt dann im Grunde für den Hersteller.
Da ist man für den Hersteller. Keine Produktion. Sagen,
geht nicht mehr was anderes.
Ausstieg heißt, dass wir Produkte ersetzen, die jetzt PFAS enthalten oder mit PFAS produziert werden, durch Produkte, die eben kein PFAS mehr halten. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wärmepumpen können wir heute ohne PFAS-Gase herstellen, mit Ersatzgasen. Das gleiche gilt für Trafostationen bei Strom, ja. Und so kann man aufschreiben, wann sind wir in der Lage, welche Technologie in welchem Zeitraum zu ersetzen. So. Und das ist die Vorgehensweise, die jetzt der Behörde, der ECHA, die sich dieses Themas angenommen hat, die im Prinzip jetzt sagt, okay, wir haben Stoffe, da wissen wir, da dauert's länger. Da geben wir eine Übergangsfrist von 4 oder 6 Jahren. Es gibt Stoffe, da dauert es vielleicht nochmal länger, da haben wir 10 Jahre. Es gibt Stoffe, da dauert es weniger lang, 2 Jahre. Dann können wir ersetzen. Wir können von heute auf morgen sagen, wir steigen aus auch der PFAS-Beschichtung von Pfannen oder von Kleidungsmitteln. Ja? Okay. Dann haben wir eben wie früher Edelmetallpfannen, da gibt es auch schon sehr, sehr gute Entwicklungen.
Dann sind aber diejenigen, die gerne wandern, so ein bisschen gekniffen.
Es gibt andere Möglichkeiten, sag ich mal.
Das wasserdichte Stoffe. Wasserdichte,
genau, andere Materialien, okay, die man dafür nutzen kann. So, und das ist genau das Thema. Und deswegen sagen wir als BDW, ja, wir brauchen eine Exit-Strategie. Diese Exit-Strategie hat also mehrere Elemente. Erstens, wir können den Bestand nicht verändern. Also wir können jetzt nicht von heute auf morgen Materialien rausschmeißen, die PFAS enthalten. Ja. Wir haben Trafostationen, die arbeiten. Wir haben in den Häusern Anwendungen für Wärmepumpen oder sonstige Systeme. Die sind, können wir nicht rausschmeißen. Ja. Weil zum Beispiel es auch gar keinen Ersatz gibt. Ja. Mhm. Also,
das ist schlecht,
ja. Also das, wir brauchen, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir brauchen Übergangsregelungen, für die technologieorientiert sind. Und wir gucken uns an, mit welcher Technologie können wir wann aussteigen. Wie viele Jahre brauchen wir bei Batterien? Mhm. Wie viel brauchen wir bei großen Anwendungen und so weiter. Und dann gibt es Essential Uses, das heißt also Anwendungstechnologien. Da werden wir vielleicht noch für einen ganzen Investitionszyklus sagen müssen, die bleiben erhalten. Ja, das betrifft zum Beispiel Medizintechnologien, da gibt es Membrantechnologien, die nur mit PFAS momentan funktionieren, oder zum Beispiel Elektrolyseure, dass wir sagen, eine Investitionszyklus erlauben wir für auch mit PFAS-haltigen Membranen oder Beschichtungen, um diese Innovation voranzubringen. Aber mit dem Hinweis, es steht das Verbot. Das heißt also, ihr müsst euch überlegen, wie ihr aussteigt. Ja, und das ist das Entscheidende. Wir müssen sagen, wir wollen aussteigen, das Verbot gilt. Und unter der Maßgabe werden jetzt Regeln erlassen. Mhm. Und damit wird das klare Signal gesetzt, entwickelt Technologien, entwickelt Produkte und Stoffe, die nicht mehr PFAS-orientiert sind, kann PFAS mehr enthalten. Und dann können wir damit im Prinzip arbeiten. Und wir diskutieren das eben auch mit der Europäischen Kommission, auch auf der Trinkwasserseite, also mit der Umweltdirektion, weil eben zurzeit die Diskussion ist, die Frage ist, sollen wir die Grenzwerte für Trinkwasser weiter anpassen? Ne? Mhm. Und zur Diskussion stehen sehr niedrige Grenzwerte.
Senkend Deutschland.
Ne? Senken, ja. Mhm. Anpassen, senken, nach unten senken. Also nicht nach oben, sondern nach unten, weit nach unten.
Über das auch, ist halt bei uns nie der Fall, dass mal gehoben wird irgendwie.
Nein, bis jetzt nicht. Höchstens ausgesetzt, ja. jedenfalls, es kommt darauf an, dass wir letztendlich sagen, diese niedrigen Werte bringen nichts, weil sie wir eben die Nahrungsmittel aufnehmen und die viel, viel, viel mehr bedeuten an toxischer Aufnahme.
Ja.
Aber sie würden, wenn wir dann aufbereiten müssten, letztendlich zu sehr, sehr hohen Kosten führen. Ja? Mhm. Wenn wir den Fall Rastatt nehmen, da haben wir ja die Größe des Chiemsees kontaminiert durch Klärschlämme, die nicht Klärschlämme, sondern durch Papierschlämme, die aufgetragen worden sind, unberechtigterweise mit PFAS. Da haben wir eine Belastung von Grund und Boden, die ist irreparabel. Wir haben eine Grundwasserbelastung und dort müssen wir auch aufbereiten.
Das heißt ist ein Wasserversorger, der deutschlandweit bekannt geworden ist mit dem ganzen Thema,
ganz
weil
genau.
Er gesagt hat, ich komme nicht mehr klar.
Ja, weil wir haben ja nur begrenzte Anzahl von Brunnen und diese Brunnen sind dort belastet. Also ja. Grundwasserförderung muss dann aufbereitet werden. Ich habe keine Alternative. Ich kann den nicht stilllegen, ich muss aufbereiten. Und dann werden entsprechende Technologien eingestellt, Aktivkohle. Aber ich werde dann auch nur bis zu einem gewissen Grad eine Reinigung umsetzen. Man wird nie alles rausholen, weil es hängt an der Molekülstruktur der unterschiedlichen Stoffe. Aber sie kosten, diese Aufbereitung kostet. Dort haben sich die Trinkwasserpreise verdoppelt. Ja, und da sind wir noch nicht am Ende, was die Preisentwicklung angeht. Und das zeigt eben, dass wir das mit Augenmaß sehen müssen. Dort, wo wir Probleme haben, müssen wir tatsächlich auch aufbereiten. Ja, also das wird kommen in Deutschland letztendlich. Und deswegen ist es auch richtig und wichtig, dass wir uns über die Technologie, wie hier bei der IFAD, jetzt kommen wir wieder zurück zur IFAD,
damit befassen.
Verstehe. Wir brauchen auch dann für Altlasten Aufbereitung oder jetzt nehmen wir mal die Flughäfen, Löschschäume oder alte Militärstandorte oder Standorte, die alte Industrieanlagen, die schon jetzt lang nicht mehr existieren, aber die Einleitungen hatten. Da brauchen wir auch teilweise Aufbereitung, weil wir auf die Brunnen nicht verzichten können. Mhm. Ne?
Und das wird mit mehreren Lösungen wird man da
genau. Und deswegen ist das Thema Aufbereitung schon wichtig, aber nicht im Sinne von wir machen jetzt nur noch am Ende des Produktes die Aufbereitung, sondern wir wollen vorne versuchen, dass weniger produziert wird, damit auch weniger schädliches PFAS eingetragen wird in die gesamte Umwelt, in Boden, in Wasser, in Grundwasser und so weiter. Also wir wollen vorsorgend arbeiten und es ist viel billiger, vorsorgend weniger einzutragen, als dann später mit viel Technologie das rauszuholen, denn das ist ja auch noch Sondermüll. Entweder muss das ultrahoch erhitzt verbrannt werden,
ja,
oder es muss deponiert werden, und so viel Deponien haben wir letztendlich auch gar nicht.
Ja, das mit dem Deponieren ist ja, ja, sind wir ja auch hier richtig bei der IFAD, das ist ja auch irgendwie kein Dauerthema für alles, ne?
Ja, und deswegen glaube ich, führt an der Vermeidung letztendlich nicht kein Weg dran vorbei, und das ist die politische Diskussion in Brüssel.
Mhm.
Also wir haben eine grundsätzliche Diskussion im Hinblick auf den Ausstieg, und wir haben eine Diskussion, was das Thema, wie sieht es aus beim Grundwasser und was machen wir damit? Wie sind ja die Anforderungen durch Brüssel gelegt? Zeigt eben, dass Brüssel immer wichtig ist, auch bis in die Detailregelungen hinein, was die deutsche Wasserwirtschaft angeht.
Vor allem bei den großen Themen, ne? Jetzt könnte man ja sogar, da kann man ja auch abendfüllend drüber sprechen, kann Europa das für alle, die nach Deutschland rein oder nach Europa rein importieren, überhaupt regeln? Hat man dann wieder ausländische Hersteller, die sich nicht dran halten? Hat man dann wieder die Wettbewerbsverhältnisse schiefgelaufen und so? Das ist ja eigentlich ein globales Thema, ist so mein Eindruck. Aber mindestens mal auf europäischer Ebene kann man ja versuchen, solche Sachen zu regeln. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir in 2 Jahren, wenn wir auf der IFAD sind, über das Thema PFAS, glaube ich, immer noch technologisch sprechen. Du hast gerade Militärflughafen genannt, vielleicht ein anderes Stichwort, nochmal ein dritter großer Block, der uns im Moment so befasst. Ich hätte persönlich gedacht, wenn ich zur IFAD komme, sehe ich mehr Dinge, die ich in der letzten Zeit häufiger sehe, und zwar Drohnen, Militärtechnik, Abwehrtechnik. Nun ist das aber die Umweltleitmesse und ist halt auch konsequent durchgezogen. Aber es ist schon gefühlt so in den letzten 12 bis 16 Monaten, man sieht plötzlich Generäle, die man früher nicht gesehen hat. Man sieht auch von Kongressen von uns Drohnen. Dieses ganze Thema physische Sicherheit ist schon krass im Moment, ne?
Ja, also wir haben ja mehrere Entwicklungssituationen, und auch als BDB bereiten wir uns natürlich darauf vor, was kann passieren. Das rührt zum einen aus der aktuellen Bedrohungslage von Russland her, die ja dazu führt, dass es sowas gibt wie einen Operationsplan Deutschland, der Bundeswehr und des Bundesverteidigungsministeriums. Die Frage, was passiert, um eine abschreckende Wirkung vorzunehmen gegen eine Bedrohung aus Osten, also von Russland. Und das heißt eben, dass was 1 Million oder mehr Soldaten mit Militärfahrzeugen und Ausrüstung von West nach Ost geschleust werden und wir als Drehscheibe sozusagen mittendrin sind. Aber und gleichzeitig, und das bedeutet, dass eben möglicherweise Schienenwege, Wasserwege, Straßenwege priorisiert sind. Das heißt, da kommt man gar nicht durch mehr. Wir können uns gar nicht mehr frei bewegen letztendlich.
Wir sind priorisiert also für die Militärtransporte.
Für die Militärtransporte, ja, weil es gar nicht so viele Brücken gibt in Deutschland, wo man das noch machen kann. Also da gibt es Priorisierung. Dann fallen wir wieder zurück auf regionale Fragen und auf Fragen natürlich, was passiert denn in dieser Entspannungslage dann eigentlich mit uns? Ja, also man muss sagen, man hat es an Flughäfen gesehen, aber wir haben über Industrieanlagen, aber auch über energiewirtschaftliche Anlagen, Überflüge von Drohnen.
Letztes Jahr vor allem, und Kieler Förde und solche
Kieler Fälle. Förde, da haben wir einen Drohnenschwarm gehabt, der da auf und runter geflogen ist. Und es unabhängig davon, dass das wahrscheinlich keine Kampfdrohnen waren, waren das aber Drohnen, die hätten runterfallen können. Das heißt, sie können sozusagen durch das Runterfallen alleine schon erheblichen Schaden anrichten.
Okay, aber Spähdrohnen hätten es sein können? Ja, oder ist das mittlerweile klar, dass das nichts...
Das waren auf jeden Fall Spähdrohnen.
Okay, ja, das ist auch schon mal ein Thema.
Genau. Und das gilt ja nicht nur für uns jetzt als Energie- und Wasserwirtschaft, es gilt auch für die Industrie. Also nehmen wir eine BASF oder ein Bayer oder was auch immer. Die große Industrieanlagen haben Dow Chemical an der Nordsee, große Kraftwerke und so weiter. Also alles das, was an Infrastruktur da ist, ist Gegenstand der Ausspähung. Und das zeigt eben, dass dieses Drohnenthema wirkt eben nach Deutschland herein. Und eine wie auch immer geartete Krisensituation, die militärisch bedingt ist, die wird eben dazu führen, dass wir ja nicht nur einen Krieg an der einer Front führen, das zeigt die Ukraine ja ganz deutlich, sondern wir müssen damit rechnen, dass es Anschläge gibt, wir müssen damit rechnen, dass Drohnen Bedrohungen stattfinden, das heißt also Drohnenschwärme, Anlagen bedrohen und auf Deutschland zukommen, wie das auch in der Ukraine der Fall ist. Die können 1000 und mehr Kilometer weit fliegen. Also das heißt, die Technologie
ohne
ist da...
Ohne zu tanken? Echt?
Die Technologie ist da so weit fortgeschritten. Es gibt auch Trägerdrohnen, die dann sozusagen die Reichweite nochmal erhöhen, die andere Drohnen tragen, die dann weiterfliegen. Also das, es gibt eine Technologie im Rahmen der Drohnen, die sich alle wenige Monate erneuert und austauscht. Das ist eine Herausforderung in die Verteidigungssituation. Und ich kann nur sagen, ich muss meinen Hut ziehen vor den Ukrainerinnen und Ukrainern, wie sie in der Lage sind, technologisch das auch zu verarbeiten und da Parole zu bieten. Ich glaube, das hätte keiner von uns gedacht, dass das so möglich ist.
Aber was heißt das? Helfen ja jetzt den Amerikanern mittlerweile gegen iranische Drohnen.
Ganz genau, gegen die Shahed-Drohnen. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich, es gibt keine Front in dem Sinne mehr, dass wir sagen können, an dieser Linie findet der Krieg statt, sondern der Krieg wird dann auch nach Deutschland hineingetragen und das trifft auch die kritische Infrastruktur. Ja, also und die wollen wir schützen, beziehungsweise wir wollen uns darauf vorbereiten und da gibt es eben verschiedene Maßnahmen. Das eine ist das Thema, dass wir Dinge wieder erneuern können, sofern sie kaputt sind oder wieder hinstellen können. Das andere Thema ist, dass wir erst gar nicht zulassen, dass es zu Angriffen kommt oder zu Anschlägen kommt. Da ist ein ganz wesentliches Thema die Transparenz. Das heißt, dass jetzt Daten im Netz oder wo auch immer zur Verfügung stehen, die Infrastruktur quasi wie auf einem Silbertablett präsentieren. Mhm. Und das muss geändert werden. Und das wird auch momentan.
Aber da seid ihr ja im Gespräch.
Da sind wir im Gespräch.
Transparenzpflichten.
Wir haben über 70 Vorschläge vorgelegt an das Bundesinnenministerium, an das Bundeswirtschaftsministerium zur Änderung dieser Transparenz. Und natürlich muss auch das Thema Datenschutz geändert werden. Ja, also in die der Anschlag bei der Stromnetz Berlin war deswegen auch irgendwo schwierig, weil der Weg entlang des Wassers dort des Kanals durfte ja nicht überwacht werden, weil ich ja dann die sozusagen Persönlichkeitsrechte Dritter beeinträchtigen könnte. Ja, also
weil es öffentlicher Raum ist.
Privat genau. Diese Überwachung, okay. Das hat man jetzt geändert in Berlin zum Beispiel. Es ist jetzt möglich, dass auch öffentlicher Raum überwacht wird. Und damit habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch im Vorfeld dann zu sehen, ob hier eine Gefährdungsbedrohung vielleicht kommt oder nicht kommt.
Ja, klar. Und Kameras sind ja super mittlerweile.
Ganz genau. Dafür. Also das sind alles Themenbereiche. Und natürlich müssen wir uns mit der Frage befassen, Finanzierung. Also wenn wir investieren in mehr Kameras, in mehr Zäune, in höhere Zäune, in Sensortechnik, in Bewegungstechnik, dann brauchen wir auch das sozusagen gesellschaftliche Agreement, dass diese Kosten auch sich in Wasserpreisen, in Gebühren niederschlagen können. Ja, und wir brauchen auch das Agreement, dass es einen Fonds gibt, der dann großflächige Lagerhaltung zum Beispiel mitfinanziert. Also was meine ich damit? Zum Beispiel Transformatoren oder technologische Aufbereitungsanlagen, dass die eben regional dann lagerbar sind, auf die wir dann zurückgreifen können, falls ein Schaden eintritt und dann letztendlich Materialien oder technische Anlagen ersetzt werden müssen.
Mhm. Wo sich auch medienübergreifende Versorger gegenseitig aushelfen können. Ne? Das war ja die Idee in Berlin zu sagen, es muss ja auch nicht jeder immer alles haben, aber es muss halt irgendwer in der Umgebung muss Trafos haben oder muss Sicherheitspersonal haben oder Dinge, die helfen. Ne?
Und da kann ich sagen hier, also vielleicht was ganz Aktuelles, wir als BDW haben wir eben vorgeschlagen sozusagen kooperative Sicherheitsnetzwerke. Mhm. Das heißt, wir kommen von der Stromseite, bauen das auf über Gas, über Wärme, aber auch mit Beteiligung auf freiwilliger Basis von Wasser und Abwasser. Und das heißt eben, vor Ort organisieren sich die Unternehmen selbstständig in der für sie geeigneten Form und Art und Weise auf freiwilliger Basis, um eine Art Netzwerk zu bilden, sich auszutauschen und vielleicht auch für sich selber festzulegen, wie sie es machen, gegebenenfalls Materialien austauschen. Weil Stromnetz Berlin hat ja gezeigt, es waren ja nicht nur die Stromnetzbetreiber, die ausgeholfen haben, sondern auch die Berliner Wasserbetriebe haben mit Bauwagen ausgeholfen, die haben mit Netzersatzanlagen ausgeholfen, ja. Und alle, die vor Ort waren als Unternehmen, haben ausgeholfen. Und das ist natürlich wichtig, dass man hier weiß, ja, ich kriege auch Hilfe vor Ort. Weil ich weiß in einer Krisensituation nicht, werde ich zurückgeworfen auf eine kleine Region, auf eine mittlere Region und von woher kann ich noch Lieferungen erwarten? Das ist eben dann nicht vorhersehbar. Ja. Ja.
Wo glaubst du, ist der, also vielleicht da, du, kann man das abschließend dazu sagen, wo die Grenze ist zwischen dem, was ein Wasserversorger ohnehin schon für sich macht und dem, wo ein Wasserversorger überfordert ist, aber auch vielleicht rechtlich nach unserem Grundgesetz nicht mehr in der Pflicht ist, Dinge zu tun. Ich meine, Objektschutz haben wir ja immer gemacht und der wird sich sicherlich verändern, so wie ich dich jetzt auch verstehe. Mhm. Aber ich hatte manchmal so ein bisschen Störgefühl, wenn ich so einen Generalleutnant höre, der dann immer drei Dinge sagt. Der sagt immer, Russland ist eine echte Bedrohung, befasst euch damit und ich kann euch nicht schützen. Ich bin weg.
Ja.
Und das ist ja irgendwie stimmt das ja nicht mehr so ganz, ne? Das Verhältnis.
Das ist richtig und falsch. Also beides ist richtig. Die Bundeswehr wird uns schützen über ein dreistufiges System. Also sie haben was Neues und das sind ja alles Entwicklungen, die erst in den letzten Jahr passiert sind. Das heißt, die einsetzbar sind, glaube ich, zurzeit RO3-Raketensysteme, die wir von Israelis haben. Also sowas wie der Iron Dome. Wir haben dann die Patriot-Raketen und untergelagert auch Abwehrsysteme für Drohnen. Aber dann wird es trotzdem immer noch schwierig sein, alle Drohnensysteme abzufangen, die kritische Infrastruktur betreffen. Ja, deswegen treten wir dafür ein, dass man sich bei großflächigen Systemen damit befasst, auch eine eigene Abwehrsystemmöglichkeit zu haben. Die kann natürlich nicht finanziert werden über Entgelte, sondern da muss der Staat sich beteiligen.
Das ist das, was du mit Form meinst, das im Grunde dann sagt.
Denn, also wir reden von einem, sag ich mal, sehr großen Resilienzfonds. Und dieser Resilienzfonds für die kritischen Infrastrukturen soll eben zum Beispiel sowas finanzieren. Er kann eben auch dann Teile der Lagerhaltung mitfinanzieren, um die Resilienz vor Ort bei der Wiederherstellung schneller und besser zu gestalten.
Ja, das ist echt eine interessante und vielleicht auch für viele bedrohliche Entwicklung, aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir das in der Branche hören dazu. Die Welt hat sich dazu verändert. Das ist sicherlich ein Thema, was wir so bei der letzten IFAD, um jetzt mal bei dem Zeithorizont zu bleiben, nicht hatten, aber es kommt eben dazu, zu all dem, was wir an Aufbereitungstechnologien und Dingen hatten und ist sicherlich etwas, mit dem wir alle umgehen werden.
Ganz genau. Und wir haben ja ein großes sicherheitspolitisches Papier gemacht, also an dem medienübergreifend auch die Abwasserthemen adressiert sind. Und da ist zum Beispiel die Rechtsfrage, was passiert denn eigentlich mit dem Wassersicherstellungsgesetz? Ja. Also wir haben ein Energiesicherungsgesetz, das ist gut geeignet, Sonderregelungen zu erfassen. Wir haben ein Wassersicherstellungsgesetz, stammt aus dem Jahre 1967.
Das war mal eigentlich für den Verteidigungsfall gedacht.
Genau, das gehörte zu diesen Notfallgesetzen.
Ja.
Und das ist aber im Prinzip so nicht mehr up to date. Das kann man so nicht mehr uneingeschränkt einsetzen und nutzen, weil es vor einem Hintergrund einer ganz anderen Zeit gemacht worden ist. Ist auch selbstverständlich, also jetzt sind der Jahrzehnte ins Land gegangen. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie kann man mit rechtlichen Regelungen adäquat agieren und auch flexibler agieren? Ja, also
ohne Verteidigungsfall nach dem Grundgesetz auszurufen und diese Dinge.
Also wie kann ich flexibler agieren und auch schneller agieren? Und was sind da die entsprechenden Maßnahmen? Sind wir auch im Gespräch mit dem Bundesumweltministerium? Aber das sind alle Ministerien gefordert, hier ihren Beitrag zu leisten und das auch zu koordinieren, was die Bundesregierung hier an Maßnahmen vorschlägt. Das ist nicht einfach, klar. Also das Da müssen wir, glaube ich, noch, da gibt es noch viel zu tun, aber wir müssen einfach anfangen. Wir können jetzt auch nicht warten, bis wir sozusagen dann plötzlich in der Situation sind, uns Sorgen zu machen und in der Erwartung sind, dass was Entsprechendes passiert. Also wir müssen uns vorbereiten. Das steht fest. Dass wir ja nicht alles auf einmal machen können, ist auch klar.
Absolut. Das war ein guter abschließender Appell an die Branche da draußen. Ich glaube, für die Branche kann ich jetzt, oder sage ich jetzt mal stellvertretend, danke für deine Unterstützung, dass du an diesen Themen dran bleibst und uns Gehör verschaffst. Und wir werden das sicherlich aufmerksam verfolgen. Und wer tiefer was wissen will dazu, der kann sich ja jederzeit beim BDEW melden, ne? Sage ich jetzt einfach mal so.
Absolut.
Lieber Martin, danke dir für das Gespräch.
Gerne.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.